Lead UX, the User Experience Leadership Circle, hosted by Dr. Thomas Führinger-Kuhn.
Wird ja, merke ich immer noch, in unterschiedlichsten Branchen auch immer noch Design mehr auch als das Ästhetische, ein bisschen in Anführungszeichen auch schön machen gesehen. Im Moment ist es natürlich für uns erstmal so, diesen gesamten Kontext zu verstehen. Und klar ist es aus dem User Experience Design heraus, denkt man ja auch oft ganz klassisch human-centered, Nutzer, NutzerInnen verstehen, eine User Research zu machen, Nutzungskontext zu verstehen. Und das ist aber genau der Moment, wo wir sagen, wir gehen da noch, und das ist ja auch unser Claim, the beauty of understanding, also wirklich die Schönheit des Verstehens, oder die Schönheit liegt nicht im Produkt, sondern erstmal im Verstehen.
Vielleicht kannst du nochmal über das Designwertmodell auch ein bisschen was erzählen. Auf jeden Fall als Anregung ist es interessant, nochmal genauer zu verstehen, was sich hinter dem Designwertmodell verbirgt.
Für mich ist im Endeffekt eigentlich so eine Matrix entstanden, wo man sagt, so in so einer ersten Zeile ist es wirklich erstmal so über die Softpower gedacht, weil das nicht gleich so einen abschreckenden Charakter vielleicht hat. Und in der zweiten Zeile sind dann sozusagen so die Hard Facts benannt.
Wir bedanken uns bei unserem Sponsor, CodeWord Customer Consulting GmbH, deinem Coaching-Partner in der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft des UX-Leadership. Bist du ein UX-Professional und möchtest deine Karriere gerne auf ein nächstes Level heben? Dann melde dich gerne für ein 1:1-Mentoring oder individuelle CV- und Portfolio-Reviews. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes, und wir freuen uns sehr darauf, noch heute von dir zu hören.
Herzlich willkommen zu Lead UX, eurem Kompass durch die sich ständig ändernde Welt des UX Leadership und UX Reifegrads in Unternehmen. Meine heutige Gästin ist Claudia Friedrich. Claudia ist Co-Managing Partner von 2Grad Design in Hamburg, und ich freue mich sehr, Claudia, dass du heute bei mir zu Gast bist.
Ja, vielen Dank, Thomas. Auch ich freue mich total und bin gespannt, was und wie uns das Gespräch sozusagen so durch den Samstagabend leitet.
Genau. ja, wir unterhalten uns dann, haben wir vereinbart, dass wir uns über deinen Bitkom-Artikel unterhalten. Aber bevor wir das tun, ist natürlich für unsere Hörerinnen und Hörer sehr interessant, dich ein bisschen kennenzulernen. Und deswegen wäre jetzt so die Bitte, dass du dich einfach kurz vorstellst, deinen Werdegang und was du aktuell so bei 2Grad so treibst.
Ja, sehr gerne. Danke dir, Thomas. Ja, ich bin Claudia Friedrich, bin Industriedesignerin tatsächlich vom Studium her und bin aber seit über 25 Jahren im UX-Bereich unterwegs, habe auch eine Design-Management-Ausbildung gemacht, einfach vor dem Hintergrund, um Design immer wieder auch in den Bezug zum Wirtschaftskontext zu setzen, arbeite da sehr stark strategisch und leite den Bereich Interface-Design bei 2Grad Design. Und arbeite da ganz holistisch eben mit dem Industriedesign-Team, um einfach das Produkt ganzheitlich zu gestalten. Und das machen wir für die unterschiedlichsten Branchen, also viel im B2B-Business, Professional Devices, ob das jetzt in der Medizintechnik ist oder im Industriekontext. Viel Mobility-Themen haben wir gerade unter unseren Fittichen. Und das macht einfach auch total Spaß, um einfach ja zu gucken, was kann man einfach auch für die Mobilitätswende beitragen.
Ja, und es hört sich so an, als ob ihr dann auch relativ breit aufgestellt seid, was so die Branchen angeht auch.
Ja, auf jeden Fall breit. Weniger Consumer, sondern wirklich, sag ich mal, mehr so richtig technische Produkte, wo es komplex wird. Da wird es für uns total spannend und eben auch gerne über das gesamte Produktportfolio, ob das jetzt, wie gesagt, eben das Hardware-Design ist oder dann eben die Software dazu oder die verknüpfte Software, weil es ja einfach im Rahmen der Digitalisierung auch immer mehr Softwareprodukte, ob das jetzt über dann Mobile-Device ist oder eben Desktop-Applikation oder ein Embedded-System, dass es da einfach diese starke Vernetzung gibt. Und da wird es dann einfach auch oft doch sehr komplex.
Mhm, ja, es ist total interessant, finde ich auch, wenn also Hardware und Software im Prinzip gestaltet werden kann. Und das Design dann auch wirklich einen Mehrwert bietet, und das ist ja eigentlich auch das Thema, über das wir heute sprechen wollen, denn Es ist ja kürzlich das Bitkom-Jahrbuch erschienen und du hast da einen Artikel veröffentlicht und zwar heißt der Artikel What Design Can Do und über die Themen unterhalten wir uns heute ein bisschen. Da geht es ja darum, wie praktisch mit überzeugendem Storytelling der Wert von Design vermittelt werden kann und du beschäftigst dich so mit der Frage, warum sollten Unternehmen überhaupt in Design investieren, wo es doch eigentlich heutzutage so viele andere Krisen gibt, wo man denkt, okay, ist das Design wirklich so wichtig oder letzten Endes, wie kann man den Wert oder die Wertigkeit von Design halt gerade jetzt in kritischen Zeiten auch wirtschaftlich schwierigen Zeiten vielleicht vermitteln. Darum also geht der Artikel und genau, das finde ich sehr spannend. Und genau, vielleicht kannst du so ein bisschen erstmal so erzählen, was deine Punkte, die du persönlich für wichtig findest, eben in dem Artikel, die du da vorstellst. So.
Ja, sehr gerne. Oft wird ja, merke ich immer noch, in unterschiedlichsten Branchen auch immer noch Design mehr auch als das Ästhetische, ein bisschen in Anführungszeichen auch schön machen gesehen. Und das ist eigentlich auch genau unser Punkt, wo wir oft reingehen und eher nochmal relativ viel Aufklärung schaffen, um einfach so ein Verständnis zu bringen, wenn wir mit unserem Designansatz reingehen, was es da wirklich auch bedeutet, in den gestalterischen Prozess zu gehen, der ja nicht nur am Ende kommt vielleicht noch ein gut gestaltetes Produkt bei raus. Das ist natürlich uns auch ein wichtiges Anliegen. Aber was heißt denn eigentlich das gut gestaltet? Dass wir sozusagen in die Prozesse auch reingehen, ganz am Anfang von einem Projekt auch immer wieder zu gucken, was ist die Sachlage? Wo steht das Unternehmen gerade? Was für einen Stellenwert hat das Produkt, für das wir vielleicht erstmal angefragt werden? Was hat für einen Stellenwert hat es dann eben auch im gesamten Produktportfolio? Wo stellt sich das Unternehmen gerade vom Business-Kontext her wie auf und wie steht das dann auch wiederum in Bezug zu genau dem Produkt, für das wir angefragt werden? Und das erstmal in so einen Klärungsmoment reinzubringen, da haben wir natürlich am Anfang erstmal relativ viele Fragen, wo wir dann wieder zurückgefragt werden, wieso müsst ihr das denn eigentlich überhaupt alles wissen? Und das schafft uns dann erstmal diesen Moment dieser intensiven Kommunikation, um einfach wirklich dieses Spektrum des Verstehens auch weiter zu öffnen, um dann zu sagen, okay, und was ist jetzt eigentlich überhaupt alles relevant für genau diese Produktgestaltung? Und ich habe ja auch so ein bisschen angefangen mit dem Thema der Krisen. Und Krisen schaffen einfach immer Verunsicherung. Und Verunsicherungen verlangen halt natürlich auch Sicherheit. Das heißt, man möchte auch natürlich irgendwo eine Sicherheit bekommen. Was kommt denn da hinten bei raus? Was ist denn jetzt eigentlich der Mehrwert? Und man hängt ja auch oder man greift ja immer schneller auch das Thema der Sicherheit dann auch auf, wenn es gerade so viele Unsicherheiten, ob das jetzt wirtschaftlicher Art ist, immer wieder auf und möchte da eigentlich eine so ganz normaler Reflex, Sicherheit zu erlangen, einfach auch so auf Bestehendem, was gerade gut funktioniert, das zu erhalten, um nichts zu verlieren. Aber das merken wir, bedeutet eigentlich oft eher Stillstand und ein Wachstum oder sich als Unternehmen auch weiterzuentwickeln. Das heißt halt immer nach vorne zu schauen. Ich glaube, das ist halt bei uns im Designansatz immer wieder auch wichtig. Wie können wir mit den Kunden nach vorne schauen? Wo müsste man mutig auch sein, aber ohne jetzt in Risiko reinzugehen? Wir machen eigentlich auch immer relativ schnell eine Risikobeleuchtung mit den Kunden zusammen und versuchen das immer wieder auch in Richtung Portfolio, in Richtung Services, in Richtung Businessmodelle gemeinsam zu verstehen, um einfach die Sicherheit aus diesem Designansatz herauszugeben, um eben nicht zu sagen, jetzt machen wir halt einfach was und vielleicht wird es irgendwie ein Risiko. Aber immer wieder auch so zu gucken, wie weit kann man den Kunden in eine Richtung führen, wo er diesen Blick in die Zukunft auch mit uns mitnehmen kann. Und das ist so, wo wir da eigentlich relativ stark uns aufstellen, um immer wieder so zu schauen, wo kann es eigentlich einen Schritt weitergehen und wie können wir diesen Mut mit dem Kunden gemeinsam sozusagen entwickeln und ihn in eine Richtung zu führen, was eben nicht nur kurzfristig gedacht ist, sondern wirklich langfristig auch gedacht ist.
Bevor wir jetzt noch weiter in den Artikel einsteigen, würde mich an der Stelle interessieren, kommen die Kunden mit der Fragestellung auch zu euch? Oder also wissen die überhaupt, dass sie das wissen sollten, was ihr ihnen dann vermittelt? Also dass ihr nicht nur operativ sondern auch halt strategisch mit ihnen arbeiten wollt? Oder wie kriegt ihr das hin, dass die Kunden halt tatsächlich auch strategisch mit euch arbeiten wollen.
Ja, also tatsächlich jetzt Neukunden, die kommen im meisten Fall schon erstmal mit der Anfrage, ein Produkt operativ in Relaunch zu führen. Und dann kommen wir aber erstmal relativ schnell in diesen Verstehensmoment zusammen mit dem Kunden, um dann halt wirklich abzuwägen, ist es jetzt relevant, nur dieses Produkt neu zu gestalten? Und durch diese intensive Anfangsphase ist natürlich auch immer so ein Abwägen, dass man den Kunden nicht mit zu vielen Fragen irgendwo überfordert, wenn er ja eigentlich erstmal nur ein gut gestaltetes Produkt haben möchte. Und das ist, bedeutet auch immer sehr viel Sensibilität dem Kunden gegenüber, immer wieder zu verstehen, wo steht der Kunde, wo kommt er eigentlich her, wo will er vielleicht hin, was heißt es denn für den Prozess, um das Ganze nicht zu groß im ersten Moment gefühlt aufzureißen, dass man denkt, okay, so einen dicken Elefanten wollte ich jetzt eigentlich gar nicht kaufen. Aber durch das Gespräch merkt dann der Kunde schon schnell, dass wir durch die Fragestellung vielleicht auch mal ein bisschen in eine Stelle reinbohren, wo er merkt, ah ja, stimmt, das ist vielleicht doch zu kurz gedacht, nur das Produkt gut zu gestalten. Also von daher ist es einfach diese intensive Anfangsphase, in das Gespräch reinzugehen, um immer wieder auch abzuwägen, ja, wie stark strategisch können wir den Kunden da unterstützen, dass der Kunde auch versteht, ah, okay, geht da eigentlich noch ein bisschen anders ran? Oder macht man im ersten Schritt vielleicht diesen Schritt erstmal ein bisschen kleiner, aber durch die Fragestellung im Prozess merken wir dann schon auch, dass der Kunde da drauf anspringt und es kann dann sein, dass wir vielleicht dann eben im nächsten Projekt eher strategisch herangehen. Aber das bedarf immer so ein bisschen so ein Abwägen, dass man nicht zugleich zu sehr erschrickt und den Kunden in was ganz Großes reinführen möchte, was er eigentlich noch gar nicht vielleicht auch bereit ist.
Ja, ja, das pflegt ja dann wahrscheinlich auch über die Zeit und über längere ja. Kundenbeziehungen und umso länger die Kundenbeziehung ist, desto ja. strategischer kann man dann vielleicht auch arbeiten. Mhm. Ja, okay, mhm. ja, interessant. Du führst ja dann auch die Begriffe Hard Facts und Soft Power ein, also das fand ich auch eine ganz interessante Unterscheidung, um halt den Wert von Design zu beleuchten. Kannst du zu den Begriffen nochmal ein bisschen was sagen und also wie sie sich unterscheiden und was für dich auch die Bedeutung von Soft Power dann in dem Zusammenhang ausmacht?
Ja, total gerne. Man kriegt ja am Anfang auch oft ganz schnell die Frage gestellt, wenn wir jetzt in Design investieren, was kommt denn hinten bei raus? Also das ist ja so ein, aus einem, ich sag mal, einem betriebswirtschaftlichen Zahlenspiel heraus. Ich investiere jetzt 100.000 € in eine Designentwicklung. Werden meine Vertriebszahlen um 200% steigen oder werde ich unglaublich viel mehr absetzen oder das sind ja wirklich so diese ganz klassisch harten Fakten und das ist ja immer wieder das, dass wir die auch gefragt werden von unserem Gegenüber, weil wenn wir beauftragt werden, dann ist das natürlich auch immer irgendwo auch ein Zahlenspiel aus dem Betriebswirtschaftlichen heraus. Man hat natürlich dann auch viel Verhandlungen mit dem Purchasing und dann guckt man halt so, okay, wie kann man vielleicht sich so ein paar Fakten schon auch zurechtlegen, die man vielleicht auch aus anderen Projektbeispielen her genommen hat. Ich habe aber auch immer so nach einem anderen Begriff nochmal gesucht, weil an vielen Stellen einfach aus unserer Erfahrung heraus ist es manchmal wirklich schwierig, genau an diese genauen harten Zahlen ranzukommen, weil es bedarf natürlich auch einer sehr langen Beobachtung, dem Tracking und das kann man von außen als Designstudio manchmal gar nicht so erreichen, aber auch intern werden diese Zahlen einfach auch nicht ständig gecheckt und geguckt, was kommt denn jetzt sozusagen mehr wieder sozusagen bei rein. Und deswegen habe ich immer so einen Begriff auch gesucht und gesagt, okay, was ist denn aber so eine Softpower, die vielleicht nicht nur so ganz hart mit den Zahlen verbunden ist, aber immer wieder auch im Gespräch mit Kunden, wo ich dann auch ganz klar am Schluss manchmal frage, so was hat es denn euch jetzt eigentlich gebracht, wenn wir mit euch zusammengearbeitet haben? Und da haben wir dann gemerkt, da sind auch andere Aspekte mit dabei, die dann halt nicht diese harten Fakten im Sinne von Zahlen widerspiegeln, aber naja, der Prozess lief viel strukturierter oder wir konnten viel mehr dann hinter dem Produkt eigentlich auch stehen oder bis hin halt auch zu, dass man auch gemerkt hat, wenn die Menschen in den Projektteams hinter dem Produkt stehen, dass sie manchmal sogar auch mehr und mehr über Social Media jetzt ja irgendwas posten, wo sie sich selber mit dem Produkt so stark verbinden. Und das hat ja nochmal eine ganz andere Wirkung. Das heißt, ich sehe da auch immer wieder, dass es klar eine Wirkung nach außen hat, wenn wir das Projekt entsprechend unterstützen, aber auch eine ganz starke Wirkung nach innen. Und das merke ich, das wird oft gar nicht so gesehen. Also das ist dann einfach nochmal, sich dessen auch wirklich bewusst zu werden. Und das ist irgendwie so ein softer Moment, der vielleicht sich gar noch nicht so in diesen ganz harten Zahlen niederschlagen lässt. Aber das merke ich halt, dass da auch eine ganz schöne Wucht auch drin liegt. Und das aber klar oder bewusst zu machen und auch sichtbar zu machen. Das ist mir ein großes Anliegen.
Ja, verstehe. Du hast ja auch so verschiedene Schritte dann beschrieben, mit denen ihr bei 2 Grad dann praktisch dazu beitragt, die Softpower-Aspekte sichtbar zu machen und halt da auch so ein Design-Storytelling draus zu entwickeln. Also verstehen, vermitteln, verändern hast du ja da im Prinzip im Artikel dann auch definiert als einzelne Prozessschritte. Also vielleicht kannst du darüber auch noch mal so ein bisschen was erzählen, wie ihr dann innerhalb der einzelnen Phasen die Story aufbaut, um halt am Schluss dann die Softpower-Aspekte auch gut sichtbar zu machen.
Ja, so was ich auch am Anfang so ein bisschen angeteasert hatte, im ersten Moment ist es natürlich für uns erstmal so diesen gesamten Kontext zu verstehen. Und klar ist es aus dem User Experience Design heraus, denkt man ja auch oft ganz klassisch human-centered, Nutzer, NutzerInnen verstehen, eine User Research zu machen, Nutzungskontext zu verstehen. Und das ist aber genau der Moment, wo wir sagen, wir gehen da noch, und das ist ja auch unser Claim, the beauty of understanding, also wirklich die Schönheit des Verstehens, oder die Schönheit liegt nicht im Produkt, sondern erstmal im Verstehen, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich natürlich den Markt auch verstehen, wir wollen den Unternehmenskontext verstehen, wir wollen auch ganz klar Marke verstehen und wir wollen auch eure Kollaborationskultur oder Prozesskultur oder vor allem auch die Entscheidungskultur verstehen. In dem Moment kommen wir halt in die verschiedensten Perspektiven des Verstehens und dann kriegen die Kunden schon mit, dass wir so manchmal ganz andere Fragestellungen haben als, sag ich mal, nur das Produkt oder nur den, in Anführungszeichen, nur den Nutzer, NutzerInnen zu verstehen. Und in dem Moment, wo wir dann in die nächsten Phasen gehen, wirklich in die Konzeptionsarbeit rein, dass wir da auch immer wirklich in einen sehr starken, engen Kollaborationsmoment auch gehen, die Kundenteams auch immer sehr stark einbinden. In dem Moment erfolgt eigentlich auch schon so dieses Vermitteln, wenn wir, ob wir jetzt methodisch bestimmte Methoden mit anwenden, wo im ersten Moment schon manchmal so die Frage so, wieso macht er das jetzt denn so oder so? Oder das ist ja, also das sind so für uns relativ klassische Methoden, ob es jetzt nur Personas ist, wo man dann merkt, so, okay, da ist manchmal noch gar nicht, wenn es halt Kunden sind, die noch nie in dem Designprozess so gearbeitet haben, nicht das Verständnis da, wieso man jetzt Personas entwickelt. Da hatte ich auch schon mal so, ja, die Rückspiegelung, das wirkt jetzt aber sehr akademisch. Und dann war aber in dem Moment nach und nach klar, wo man gemerkt hat, ah, okay, jetzt verstehen wir, wieso ihr da genau so und so reingehen wollt. Und das ist ja eigentlich erstmal für uns fast manchmal so ein ganz banaler Moment, weil es für uns so klar ist. Und das ist aber halt auch ganz viel dieses Vermitteln, wieso ist genau das ein Mehrwert, so oder so zu arbeiten. Heißt auch ganz oft, eine Sprache zu finden, dass man auch so merkt, wo stehen die Menschen denn gerade und wie kann man die Menschen mit bestimmten Begrifflichkeiten abholen. Und da geht es halt mehr und mehr in diesen Vermittlungsmoment rein, sodass man dann eigentlich wirklich eine Veränderung auch bewirken kann. Aber das erreicht man selten in einem ersten Projekt, sondern so nach einem ersten Projekt gucke ich dann natürlich, dass wir auch immer relativ schnell in diese Retrospektiven gehen. Und durch diese Retrospektiven hat sich eigentlich für mich auch dieses Designwertmodell herauskristallisiert, um das auch immer wieder, sage ich mal, nach einem nächsten Projekt aus der Tasche zu ziehen und immer nochmal drauf zu gucken. Und durch dieses Gespräch, einfach viel durch die Kommunikation und durch die Moderation, kommt dann auch dieser Veränderungsmoment, also bei Nabatherm, das ist ja auch genau der Kunde, den ich da so ein bisschen in dem Artikel beleuchtet hat man das total stark gemerkt, wie da jetzt manchmal ganz andere Fragestellungen kommen, als bevor wir sie eigentlich mit ihnen zusammen gestartet haben zu arbeiten. Und das ist dann wirklich so ein schöner Moment.
Ja, genau, bevor wir aufs Designwertmodell eingehen und auch die Case Study, wollte ich nochmal nachfragen, also du hast jetzt gesagt, das ist ein praktischer Prozess, der auch über eine längere Kundenbeziehung hin aufgebaut wird. Das heißt, es ist nicht so, dass ihr bei jedem Projekt immer komplett diesen Dreiklang von Verstehen, Vermitteln, Verändern durchspielt, sondern dass es dann auch etwas, was über eine längere Kundenbeziehung halt nach und nach aufgebaut wird.
Ja, auf jeden Fall, ja. Also im ersten Moment, in dem ersten Projekt sicherlich geht es auch schon so ein bisschen in so ein erstes Verstehen rein. Ist natürlich auch immer so ein bisschen, wie viel Offenheit können wir beim Kunden erzeugen oder wie viel Offenheit wird uns auch entgegengebracht, wenn eine Fragestellung vielleicht ist, okay, wir möchten eigentlich nur ein gut gestaltetes Produkt bekommen. Und je nachdem, wie dann, sage ich mal, auch so ein bisschen die Chemie zwischen den Menschen auch stimmt, gewinnt man halt mehr und mehr das Vertrauen und dann kann es in dem ersten Projekt schon auch sein, dass so ein Verständnismoment in einzelnen Aspekten dann vorkommt und im nächsten Projekt wird es dann das Verständnis noch wieder größer oder man kommt wieder einen Schritt weiter. Aber es ist auf jeden Fall, je länger wir mit dem Kunden zusammenarbeiten, desto mehr bewirken dann, wenn wir die Kundenteams für uns gewinnen, dann auch so, dass sie sozusagen auch interne Botschafter sind für diesen Prozess oder für uns in dem Moment als Designpartner.
Das heißt aber, eigentlich ist es sogar, geht es eigentlich über das Strategische dann noch hinaus, es ist ja eigentlich so ein Organisationsentwicklungsaspekt sogar noch mit dabei. Oder ja. Auch ein ja. Punkt, wie man auch so schön sagt, Employee Experience, die gestaltet wird. So hört sich das dann an.
Ja, absolut. Also das merken wir. Das sind dann wirklich für uns schon auch dann so große Momente, wo man dann merkt, okay, man bekommt eigentlich für internen Befürworter für genau diesen Prozess oder Nabatherm, die haben uns dann auch dann manchmal gesagt, so naja, wir müssen für manche Sachen einfach überhaupt nicht mehr so diskutieren und kämpfen, weil wir sie an unserer Seite als Experten, als Expertinnen haben und haben dann deren Arbeit so auch erleichtert und dass ich dann vielleicht auch meinetwegen die Programmierer, dass die sie gesagt, wir können uns voll auf unsere Arbeit jetzt konzentrieren und müssen gar nicht mehr über diesen ganzen Diskurs gehen, sondern wir wissen schon, wenn das und das von euch kommt, dann hat es auch eine Schlagkraft. Und das waren einfach wirklich tolle Momente.
Es ist ja oft so, dass dann Berater, oder was heißt Berater, also Agenturen, die von außen in ein Projekt reinkommen, ein ganz anderes Standing haben als interne Mitarbeiter, auch wenn die vielleicht ähnliche Ziele vermitteln, das ist dann sicherlich für euch, wenn ihr von außen kommt, auch nochmal ein Stück einfacher vielleicht sogar als die, also für die internen Mitarbeiter, wenn es um die Umsetzung von, keine Ahnung, vielleicht einer bestimmten Designveränderung geht oder sowas. Oder, also ist das auch etwas, was du so wahrnimmst oder siehst du das ganz anders?
Ja. Nee, habe ich tatsächlich auch von einem anderen Kunden gehört und das war ein Kunde, die hatten auch ein internes Design-Team. Also wir arbeiten ja sozusagen für Kunden, die auch interne Design-Teams haben oder eben auch für Kunden, wo Design nicht in Teams eine Rolle spielt, sondern dass wir von extern als DesignerInnen dazukommen. Aber das hatte ich tatsächlich auch von einem internen Designer gehört, wo er meinte, naja, ich glaube, wenn wir mit euch diesen Workshop so oder so machen, dann hat das einfach nochmal so eine ganz andere Überzeugungsmoment. Und dadurch können wir dann wiederum auch interne Designteams oder eben auch andere, also die Projektteams auch wirklich unterstützen. Also das merke ich schon auch an einigen Stellen. Und dadurch, finde ich, ist es auch immer so wichtig, genau diesen sehr transparenten Diskurs und Austausch mit den Kunden auch kontinuierlich zu pflegen mit den Kundenteams.
Du hast es vorhin schon erwähnt, dass ihr dann auch immer Retros macht, also wenn die Projekte vorbei sind oder vielleicht auch wenn einzelne Phasen vorbei sind, weiß ich nicht genau, und im Artikel schreibst du dann, dass ihr halt eine Fragestellung dann besonders genau anschaut, welchen Mehrwert hat dem Projektteam oder den Produktergebnissen oder auch dem Unternehmen die Einbindung von Design gebracht. Also habt ihr da auch so eine bestimmte methodische Vorgehensweise, wie ihr dann die Fragestellungen in den Retros bearbeitet?
Ich hatte im Prinzip einmal durch diese klassischen Retros, wo man ja auch oft den Prozess beleuchtet, die Kommunikation beleuchtet. Und irgendwo hat sich das dann mehr und mehr einfach herauskristallisiert, wo ich wirklich ganz klar immer wieder gefragt habe, was heißt das denn für euch als Team, für euch als Mitarbeitende? Was heißt es für euch als Unternehmen? Was heißt es denn, wenn wir im Design dabei sind, für eure Kunden und Kundinnen oder für die NutzerInnen? Also das hat sich dann eigentlich so über die Jahre hin durch diese einzelnen Aspekte schon auch so in diese Richtung herauskristallisiert, dass ich da wirklich auch genau in diese Richtung auch frage, also was hat es für euch als Team gebracht, was hat es fürs Unternehmen gebracht, und so ziehe ich das dann eigentlich auch immer wieder für die nächsten Retros wieder aus der Tasche, um immer nochmal zu beleuchten, Ist das ein Punkt, der auch in dem jetzigen Projekt nochmal eine Gültigkeit hat? Kommen neue Punkte dazu? Und das sind eigentlich so, das ist eigentlich so ein bisschen so auch zur Methode geworden, würde ich sagen, ja. Ja.
Und das habt ihr dann quasi in das Designwert-Modell sozusagen überführt?
Mhm. Genau, wir haben dann im Prinzip auch wirklich immer wieder auch, sag ich mal, mit Post-its gesammelt, in das Modell reingeklebt, immer wieder geguckt. Man merkt ja dann auch, wenn so ein paar Aspekte auch öfter mal benannt werden, könnten das dann eigentlich auch Aspekte sein, die sich vielleicht sukzessive auch zu Hard Facts entwickeln könnten oder wo man sagt, ah, den Punkt beleuchten wir uns mal ein bisschen genauer und vielleicht versuchen wir nur den mal über die Jahre dann halt auch zu checken. Ich hatte auch gemerkt, eigentlich müsste man jetzt fast neben den Mitarbeitern eigentlich auch noch so die zu rekrutierenden Mitarbeitende auch noch mal beleuchten, weil das hat ja auch wiederum einen Effekt, wenn in einem Unternehmen, sage ich mal, Design auch einen Stellenwert hat oder ein gutes Produktportfolio einen Stellenwert hat oder die Marke einen guten Stellenwert hat, dass es dann auch einfacher ist für das Unternehmen, vielleicht neue MitarbeiterInnen auch zu gewinnen, gerade vielleicht auch in einem ländlichen Bereich, wo man merkt, so, wow, will man da in so eine kleine Stadt vielleicht irgendwo auch einen tollen Arbeitgeber finden. Und ich glaube, das hat halt genau auch dahin eine ganz große Wirkkraft.
Mhm. Vielleicht kannst du nochmal über das Designwertmodell auch ein bisschen was erzählen. Also im Artikel ist es ja genau beschrieben, aber genau damit wir die Zuhörerinnen und Zuhörer so eine Vorstellung haben, was ist in dem Designwertmodell an Aspekten drin, wie wird Soft- und Hard-Power oder Soft-Power und Hard-Facts, wie werden die da so betrachtet, dass man so ein bisschen eine bildliche Vorstellung bekommt, weil das scheint ja ein ganz praktisches Werkzeug zu sein und vielleicht auch, weiß ich nicht, ob ihr auch das zur Verfügung stellt für andere, weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall als Anregung ist es mit Sicherheit interessant, nochmal ein bisschen genauer zu verstehen, was sich hinter dem Designwertmodell genau verbirgt.
Ja, sehr gerne. Also für mich ist im Endeffekt eigentlich so eine Matrix entstanden, wo man sagt, so in so einer ersten Zeile ist es wirklich erstmal so über die Softpower gedacht, weil das nicht gleich so einen abschreckenden Charakter vielleicht hat, wo man sagt, mein Gott, wie soll man denn an Zahlen kommen? Und in der zweiten Zeile sind dann sozusagen so die Hard Facts benannt oder zum Ausfüllen sozusagen der Bereich dargestellt. Und dann habe ich praktisch in der Vertikalen mal gesagt, wenn ich von innen heraus gucke, welchen Wert hat jetzt ein Projekt meinetwegen für die Mitarbeitende gebracht. Dann halt ein Innenmoment ist ja im Prinzip auch noch das Unternehmen. Ein weiterer Innenmoment ist eigentlich dann auch das Thema Marke. Kann man sagen, gut, muss man Marke von dem Unternehmen her trennen oder ist es natürlich das Unternehmen? Und dann geht es halt so sukzessive auch nach außen. Welchen Wert hat es denn für Kundinnen? Das ist für unseren Moment halt einfach auch oft interessant, weil wir ja eben nicht im Consumer-Bereich arbeiten, sondern in dem Professional-Bereich, wo die Kundinnen eigentlich nicht gleich die NutzerInnen sind. Und dass man dann einfach auch immer nur guckt, welchen Mehrwert hat es für Kundinnen. Das ist eine Aspektspalte, sage ich jetzt mal. Dann ist die nächste Aspektspalte, welchen Mehrwert hat es für die NutzerInnen gebracht. Über die NutzerInnen kann man ja dann auch noch über Gesellschaft oder auch über die Umwelt nachdenken. Also dass man wirklich da auch das Spektrum wiederum auch breiter schafft. Also Sustainability ist ja gerade im Produktbereich über Materialien, über Herstellungsverfahren ein ganz, ganz wesentlicher Moment. Und da würden wir ja dann auch gucken, wenn wir was gestaltet haben mit den Kunden und Kundinnen zusammen, wo hat es denn vielleicht einfach auch einen Mehrwert für die Umwelt, weil in den Produktionsverfahren vielleicht weniger Energie gebraucht wurde oder selbst beim Usability oder also bei der User Experience Design ist ja halt auch mal total wichtig, wo kann man denn da auch sustainable, also nachhaltig gestalten, das ja dann auch wieder einen Effekt für die Umwelt hat. Und so ist es eigentlich so eine Matrix, der man sich in so einer Retro auch annähern kann und da wirklich die Aspekte reinsammeln kann. Und wahrscheinlich ist am Anfang erstmal mehr in diesem ganzen Softpower-Bereich, wo es halt vielleicht eben noch nicht so an diesen harten Zahlen und Fakten hängt, aber dass man trotzdem auch die Sachen sammelt und sukzessive können die auch nach und nach auch in die Hard Facts übertragen werden.
Nutzt ihr das Modell auch, um so Reifegrad praktisch zu messen? Also Du schreibst ja auch über die Danish Design Letter im Artikel. Also ja. Kann man das Modell auch dazu benutzen, um quasi seinen Reifegrad in Bezug auf Design oder User Experience zu verbessern oder zumindest überhaupt erstmal zu messen?
Ja, total spannend. Ich hatte tatsächlich da auch viel mit befreundeten DesignerInnen auch gesprochen, das Thema des Reifegrads in einem Unternehmen. Und ich denke, ob das jetzt genau das Modell ist, wo man dann auch diesen Reifegrad messen könnte. Ich würde sagen, auf jeden Fall von ableiten, weil was mir dann auch wichtig ist, diesen Bezug zu diesem Storytelling oder zu diesen Narrativen auch zu schaffen, dass dadurch vielleicht einfach auch ein Bewusstsein geschaffen wird im Unternehmen, wenn wir mit dem Designwertmodell reingehen, immer wieder darüber reden, das vielleicht einfach auch in die Teams reintragen, die Teams intern ja auch eben Botschaftern zu dazu werden, was ist denn eigentlich der Wert von Design, wenn das Unternehmen Design eben sukzessive in den Projektentwicklungen mit einsetzt, sodass es dann eigentlich ja schon auch in Richtung Design-Reifegrad operieren kann. Ich glaube, da bedarf es wahrscheinlich auch nochmal so ein bisschen einer anderen Kommunikation, aber ich glaube schon, dass es dazu hinleiten kann. Und je nachdem, wo man dann auch merkt, so, okay, das ist jetzt, sag ich mal, man könnte sagen, man macht so eine Art Roadshow, dass man einfach immer wieder mit den Teams arbeitet und die Teams auch andere Teams vielleicht mit ins Boot holen und über ihre Erfolge vielleicht einfach auch mal auch berichten oder sagen, Mann, wir haben hier da und da das und das und das erreicht, sodass es dann einfach auch weitergetragen werden kann. Und ich glaube, für uns von außen ist es wahrscheinlich schon auch immer so ein Indikator, was für einen Reifegrad sehen wir denn bei unseren Kunden schon im Design. Das ist für uns natürlich auch immer wieder ein Messmoment, wo wir sagen, ja, mit welchen Kunden möchten wir gerne weiterarbeiten. Ja.
Da würde mich auch nochmal interessieren, wie ihr das hinbekommt, dass sich die Kunden, also eure Kunden überhaupt für das Thema Reifegrad interessieren. Also ich habe oft die Erfahrung gemacht, eigentlich geht es immer nur darum, eine Iteration von einem bestimmten Produkt oder ein neues Produkt zu entwickeln, aber wo das Unternehmen jetzt steht in Bezug auf einen Reifegrad, also im Sinne von Design oder User Experience, wirklich ein strategischer Gesichtspunkt, ja oder nein, was dann vielleicht so eine recht hohe Ausbaustufe wäre. Also viele Unternehmen, die ich so kennengelernt habe, interessieren sich nicht großartig dafür. Ja. Wie kriegt ihr das hin, dass ihr mit den Unternehmen, mit denen ihr arbeitet, auch zu solchen Themen arbeiten könnt überhaupt?
Ja, gute Frage. Das ist auf jeden Fall, dadurch, dass unser Spektrum ja doch viel eben im Industriekontext ist, ich glaube, ist es wirklich noch ein Weg dahin, mit in der Kommunikation einfach an den entsprechenden Stellen, sag ich mal, so sachte vorzufühlen und so zu gucken, wenn wir jetzt zum Beispiel bei, sag mal, 5 Projekten mit dem Designwertmodell gearbeitet haben, wo man dann, glaube ich, schon an einer bestimmten Stelle mal platzieren könnte, also bestimmten Stelle in einem C-Level-Moment wahrscheinlich platzieren könnte, guck mal, da hat sich einfach schon total viel entwickelt über die letzten Jahre. Und das sehe ich dann schon auch in unserer Verantwortung, dass ja auch mal immer wieder zu beleuchten von unserer Seite, weil für mich ist es ja auch immer persönlich interessant, wo haben wir unsere Kunden eigentlich gut hinführen können. Das heißt, es ist so ein bisschen Tracken aus meiner Perspektive heraus, aber dann natürlich auch ins Gespräch zu gehen mit einem Management-Level und da muss man auch da immer wieder gucken, ja, wie kann man sozusagen dieses Reifegradmodell vielleicht platzieren oder vielleicht auch mal immer wieder zu beleuchten, guck mal, wir sind doch jetzt schon mal einen Schritt weiter gegangen, wir machen jetzt das Produkt nicht nur schön, sondern wir arbeiten ja schon sehr stark prozessual mit euch. Und jetzt sind wir vielleicht schon so im nächsten strategischen Moment zu gehen. Also ich versuche das so ein bisschen, ja, vielleicht auch ein bisschen so subversiv auch immer wieder auch so in Visualisierung mit zu geben, ob das jetzt nur das Thema dänische Designleiter, ich glaube, das habe ich tatsächlich auch mit einem Kunden gemacht, wo das auch interessant war, wo ich den Kunden fast so einen Tick schon höher eingeschätzt habe, auf die zweite Stufe, meinte er so, nee, da sehe ich uns noch gar nicht. Und dann meinte ich, ja, das ist doch interessant, dann können wir doch mal gucken, ob es für euch gut ist, in die Richtung weiterzugehen. Also ich gehe da ganz offen mit den Methoden oder mit den Visualisierungen auch um und finde dann, glaube ich, oder merke dann auch, dass ich zumindest bei den manchen Projektleitern da einfach auf ein Interesse stoße. die sagen so, ja, das ist ja spannend, so haben wir das noch gar nicht beleuchtet, so, aber es bedarf gute Kommunikation, eine vertrauensvolle Kommunikation vor allem auch und schon auch eine längerfristige Zusammenarbeit. Also ich glaube, ich würde jetzt nicht in jedem ersten Projekt sagen, so, da müssen wir hin und das ist die Designleiter und ihr seid jetzt noch da unten.
Ja. Ja.
Ja.
Genau, ich finde es aber immer ganz gut, wenn wir hier im Podcast auch so über konkrete Beispiele sprechen, die ganz praxisnah sind. Und du hast ja vorhin schon Nabert-Term erwähnt. Und genau, da wäre jetzt natürlich total spannend zu hören, wenn du anhand dieser Case-Study auch zeigen kannst, wie du Soft-Power-Aspekte dann herausgearbeitet hast, auch mit dem Design-Wert-Modell wahrscheinlich. Yeah. Und ein bisschen was dazu sagen, also vielleicht einleiten, was macht die Firma, was bietet die an, mit welcher Fragestellung kam sie und genau wie habt ihr dann die Design-Aspekte, die wichtig sind, herausgearbeitet?
Ja, sehr gerne. Ja, Nabert-Term kam tatsächlich, ich glaube, ziemlich genau vor 5 Jahren haben wir mit denen gestartet, zusammenzuarbeiten. Und das ist ein Unternehmen, mittelständisches Unternehmen in der Nähe von Bremen, die bauen Industrieöfen. Und Industrieöfen, die eingesetzt werden zum Beispiel, das war so auch unser erstes Projekt, Keramik zu brennen. Ob das jetzt Keramik für einen Zahnersatz ist oder Keramik für, sag mal, eben klassische Keramiköfen, um Keramik einfach zu brennen. Und die haben aber auch eine sehr große Bandbreite an wirklich auch hochwertigen Öfen, die dann wieder in der Fertigung von anderen Produkten eingesetzt werden, ob das dann auch um andere Materialien zu brennen ist. Also sprich, Brennprozesse in sehr hohen Temperaturbereichen, in sehr langen Brennprozessen, wo es auch immer wieder so um Temperaturanstieg, Abkühlen und die Brennprozesse dauern einfach sehr lange. Das war sozusagen, das ist so ein bisschen der Kontext von dem Unternehmen. Und die hatten die Anfrage im Prinzip, ja, wir haben hier einen sogenannten Controller für einen Ofen. Das heißt, wir haben in dem Moment noch nicht das Produktdesign gestaltet, sondern es ging wirklich um ein Embedded-System, einen Controller für einen Ofen, der von einem Schwarz-Weiß-Display in ein Farbdisplay überführt werden soll. Und es war schon auch so in dem Workshop heraus, hat sich herauskristallisiert, naja, wir wollen schon auch unsere Wurzeln, wir haben da einfach eine unglaublich hohe Qualität. Und diese Wurzeln und diese Roots dieser hohen Qualität, das muss natürlich auch erhalten bleiben. Und trotzdem wollen wir irgendwo einen Quantensprung machen. Dann war es dann so, okay, was heißt denn eigentlich Quantensprung? Jetzt könnte man schon mal sagen, naja, dadurch, dass man schon mal ein Farbdisplay hat, macht man ja schon mal so einen relativ großen Schritt. In einem Industriekontext gibt's ja dann doch noch relativ häufig auch Schwarz-Weiß-Displays. Und das war halt so die Fragestellung. Und da haben wir uns aber auch erstmal gesagt, so, okay, was, wenn wir jetzt euch beleuchten, aber euch im Kontext zu eurem Wettbewerb beleuchten. Wo stehen die denn gerade? Was können die gut? Was könnt ihr gut? Wenn wir da wirklich top noch werden wollen, an welchen Stellen müssen wir denn eigentlich drehen? Und das war sozusagen wirklich so dieses erste Projekt, wo wir sie auch erstmal als Marke auch beleuchtet haben, weil ich auch gesagt habe, naja, ich möchte euch als Unternehmen verstehen. Das war ganz toll. Wir sind auch in die Fertigung mit denen gegangen und wo man dann gesehen hat, wie da wirklich echt noch viele Sachen auch handwerklich gemacht werden, wo wir gesagt haben, wie kriegen wir dieses Handwerkliche, diese unglaubliche Fertigungstiefe, wie kriegen wir die eigentlich in ein Display mit jetzt Farben transportiert, dass es aber genau diese Qualität da auch greift und zieht. Und dann habe ich wirklich auch geguckt, wie würde ich denn die Marke von außen beurteilen? Das war schon so ein erster Moment, wo sie meinten, oh krass, sie beleuchten uns ja echt ganz schön tief. Und hatte aber dann viele, viele Elemente mit ihnen herausgearbeitet, was ihnen ja auch nochmal so einen anderen Stellenwert gegeben hat, wo sie gesagt haben, ah ja, okay, das ist spannend, das ist ja echt eine Stärke. Das war für sie einfach so selbstverständlich. Und das waren dann halt so Momente, wo wir dann wirklich sehr tiefgreifend dann ins Interface gegangen sind, um in diesem ersten Moment für 2 Displays das Interface gestaltet haben, also erstmal Small Screen Devices und das dann einfach sukzessive überführt haben in ergänzende Apps oder Applikationen auf dem Smart Device, ergänzende Applikationen auf dem Desktop Device, sodass wir jetzt eigentlich eine Produktrange von 4, 5 Produkten entwickelt haben, auch immer wieder auf unterschiedlichen Displaygrößen. Und so die Designsprache für das Interface-Design herausgearbeitet haben, das sukzessive in Design-System überführt haben, dass wir da jetzt eine gute Basis geschaffen haben, um nächstes Projekt immer wieder zu gucken, wo sind jetzt noch Gaps, was müssen wir jetzt noch füllen und wo können wir auf das aufsetzen, was wir schon auch viel entwickelt haben. Das ist der Case.
Ja, sehr schön. Und du beschreibst ja dann auch praktisch interne Softpower-Aspekte, aber also halt auch externe Softpower-Aspekte. Also vielleicht kannst du da noch ein bisschen was dazu erzählen, wie sich so die internen und externen Aspekte auch unterscheiden oder konkret in dem Projekt, also welchen Beitrag die jeweils geleistet haben.
Ja, dadurch, dass wir das Unternehmen eben sehr stark erstmal aus der Markensicht heraus analysiert haben, ist das natürlich ein ganz stark markenstärkender Moment auch gewesen, wo wir gesagt haben, okay, wenn wir eure Marke so und so verstehen, das Interface jetzt so und so gestaltet ist, wie können wir sozusagen, oder dadurch konnten wir einfach ganz stark die Marke stärken, dadurch, dass es auch immer wieder in jedem nächsten Produkt das Interface-Design auf der einen Seite kohärent, weil es halt auch immer andere Produktausprägungen waren, jetzt eben durch die Displaygrößen oder durch eine andere Komplexität, aber in der Designsprache auch ganz konsistent gestaltet haben. So konnten wir einfach den Werten der Marke auch wirklich Rechnung tragen und durch das gesamte Produktportfolio an verschiedensten Touchpoints der Customer Journey wirklich dann auch die Marke so stark mitgestalten. Das war auf jeden Fall ein großer Moment, der nach außen erstmal wirkt. Und das haben natürlich auch, also dadurch konnten wir auch die Arbeit vom Sales auf den Messen unglaublich erleichtern, weil wir ihnen auch eine Story an die Hand gegeben haben, wieso die Gestaltung auch wirklich so oder so oder so geworden ist. Wenn man dann manchmal, wenn wir dann auch auf Messen sind und bei den Kunden, also bei Nabatherm dann auch unterwegs sind, dass man dann aber auch mal so ein bisschen Mäuschen spielt und zuhört, wie ist sozusagen die Verkaufsstory, wie ist die Marketingstory? Das heißt, wir haben da den Menschen im Unternehmen was an die Hand gegeben, was für ihre Außenwirkung auch ganz, ganz wichtig ist. Und dadurch, was wir dann auch zurückgespiegelt bekommen haben, ist da schon auch eine große Zufriedenheit bei den NutzerInnen da. Das heißt, das ist so der Moment, wo es nach außen getragen wird. Und da natürlich dann auch diesen Quantensprung geschaffen haben, die Abgrenzung vom Wettbewerb und auf der anderen Seite wirklich auch so diese Stärkung der Arbeitgebermarke. Also wir konnten einfach ganz viel nach innen bewirken. Das heißt, wir haben praktisch dem Team ja wirklich auch so eine Selbstwirksamkeit mitgeben können, dadurch, dass wir auch wirklich super eng mit denen zusammengearbeitet haben, mit dem Team. Und da schon auch oft so ein Stolzmoment dann auch war. Also wir hatten dann auch gerade mit dem ersten Projekt ein Design Award gewonnen. Und da merkt man dann schon, dass das macht halt einfach auch was mit den Menschen. Und ja, wo sie gesagt haben, ja, wir haben, und das Vertrauen sozusagen in dieses Projektteam war auch sehr stark gewachsen, sodass es da dann einfach auch so einen ganz tollen Moment auch gab, dass dann auch jetzt eine neue Mitarbeiterin dazugekommen ist, die einen Teilaspekt bearbeitet und dass genau diese Mitarbeiterin fast schon ein bisschen so als Corporate Influencer wirkt, dass sie halt wirklich mit dem Produkt in Social Media eigenständig ihre Posts mit in die Sichtbarkeit bringt und wo man dann merkt, okay, das ist zumindest eine Interpretation mal von mir, dass man merkt, okay, ich habe da auch richtig Lust mit dem Unternehmen oder in dem Unternehmen zu arbeiten und stehe auch hinter dem Produktportfolio. Das ist ja halt auch, finde ich, ein ganz, ganz großer Moment, fand ich dann, dass man auch gemerkt hat, das ist jetzt nicht halt das Projekt, habe ich jetzt so abgerockt und dann geht es vielleicht ins nächste Projekt, sondern es ist wirklich diese Identifikation mit dem Produkt, mit dem Portfolio. Und dann denke ich auch schon mit dem Unternehmen. Und das Unternehmen ist in der Nähe von Bremen. Das Lilienthal ist eine relativ kleine Stadt auch. Aber wo man dann auch merkt, okay, das ist auch wichtig für Nabatherm, dass sie da auch wirklich gute Leute in ihr Unternehmen bekommen, weil sie dann ja einfach auch eine Qualität schaffen können. Und so, finde ich, sind einfach viel so Wechselwirkungen da, die manchmal auch gar nicht, finde ich, so offensichtlich erstmal da sind. Und das fand ich, war dann auch gut über dieses Designwertmodell, dass man das wirklich einfach mal da so reinschreiben konnte.
Genau, wollte ich gerade sagen. Also diesen Zusammenhang herzustellen, das ist ja jetzt erstmal nicht ganz offensichtlich vielleicht. Also, ne, dass dann die Mitarbeitenden sich mit dem Produkt identifizieren, hat es jetzt tatsächlich was mit unserem kohärenten Interface-Design zu tun. Aber ja, wenn man dann das Designwertmodell hat und wirklich die Punkte dann entsprechend auch eintragen kann und festhalten kann, dann werden solche Zusammenhänge sichtbar. Und das ist dann wahrscheinlich auch der große Mehrwert. Und die interessante Frage ist ja dann schon auch trotzdem wahrscheinlich aus Unternehmensführungssicht, also wie schlägt man jetzt so die Brücke zwischen den Softpower-Aspekten und auch dann den harten Fakten, weiß ich, Umsatzzahlen, Verkäufe, Sales hast du vorhin erwähnt, die dadurch auch einen einfacheren Job haben. Und genau, du beschreibst ja auch, dass ein Designsystem da auch durchaus einen Beitrag leisten kann. Das wäre sicherlich auch nochmal ein interessanter Aspekt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, da ein bisschen genauer drauf zu gucken.
Ja, also das ist, glaube ich, das wird noch so der interessante Moment. Da sind wir jetzt so ein bisschen noch dabei zu gucken, wie kann man das wirklich von dieser Softpower in diese harten Fakten übertragen. Das wäre jetzt so mein nächster Schritt, auch so zu gucken, wenn man jetzt mit mehreren Projekten immer wieder drauf guckt und sagt, okay, an der Stelle könnte es, weil es so oft als Softpower benannt wurde, wahrscheinlich ein Moment sein, der in so ein Hard Fact rüber wandern könnte. Das ist dann eher so ein Indiz zu sagen, ah, okay, ich sage jetzt mal Beispiel, es hat unsere Arbeitsprozesse unglaublich erleichtert, dass man dann sagt, vielleicht kann man das auch wirklich mal im nächsten Schritt nur diesen einen Punkt mal versuchen zu messen, zu gucken, wenn wir jetzt, sage ich mal, in einem Coding, in der gleichen Software- und Entwicklungsumgebung unterwegs sind. Wir müssen eigentlich nicht jedes Mal wieder den Code neu schreiben. Und dass man dann sagt, jetzt habe ich meinetwegen, wie wir im Design, nicht jedes Mal wieder alle Controls und Komponenten und Icons neu gestalten. So reduziert sich ja auch A, unser Aufwand. Das sind dann sozusagen so die externen Kosten, weil wir auf ganz viel zurückgreifen können. Und dass dann im nächsten Schritt auch mal die Entwicklung bestmöglichst beleuchtet würden sagen und die dann vielleicht sagen können, okay, wir mussten auch nicht noch mal alles neu entwickeln, sondern wir bewegen uns, sage ich mal, in der gleichen Entwicklungsumgebung und konnten auch schon auf viele Codebausteine wirklich auch zurückgreifen und wenn man dann diesen Moment wirklich auch beleuchtet und versucht mal zu checken, das wäre zumindest meine Hoffnung oder mein Wunsch, dass man dann auch merkt, ah, okay, ja, das hat wirklich was gebracht. Das wäre jetzt in dem Moment wirklich mal so ein nächster Schritt zu gucken, wo hat es euch eine Erleichterung ganz klar gebracht, was uns da schon auch vom Projektmanager zurückgespiegelt wurde, wo er dann auch ganz klar sagte, ja, wir brauchten überhaupt nicht mehr so viel Diskurs und Verargumentationszeit, sondern wir haben da eine gute Basis geschaffen, wir haben Vertrauen geschaffen. Die Entwickler konnten sich dann wirklich auf ihre Arbeit konzentrieren, weil sie von uns gute Vorgaben bekommen haben. Und der Diskurs innerhalb zwischen Entwickler und Projektleitung, der hat es einfach schon vom Workflow einfach schon auch ja, weniger intensiv gemacht, weil man auch auf eine gute Basis zurückgreifen konnte. Und das ist ja schon so ein kleiner Effekt, der aber in dem Moment einfach noch nicht so hart gemessen wurde. So. Aber das wäre so der Wunsch, dass das so in die nächste Richtung geht, wo man sagt, jetzt könnte man sukzessive genau diese Softpower in diese Hard Facts übertragen.
Guter Punkt, da verweise ich auf die vorherige Folge. Da habe ich auch mit genau, also über das Thema gesprochen, wie tatsächlich Designsysteme die Codierung vereinfachen können und so weiter. Also da gibt es definitiv genau wichtige Zusammenhänge. Da lohnt sich auf jeden Fall in die vorherige Folge auch nochmal reinzuhören. Und das ist definitiv, glaube ich, ein wichtiger Punkt, um dann auch interne Aufwände halt zu reduzieren, was sich dann letzten Endes auch wieder in der Kostenreduktion und Zeitersparnis niederschlägt und dergleichen. Ja, definitiv wichtiger Punkt. Unter meinen Zuhörerinnen und Zuhörern sind ja auch viele, die so sich an der Schwelle vielleicht so eine Führungsrolle bewegen oder vielleicht in Führungsrollen sind und auch natürlich immer aus den Interviews auch ganz konkrete Tipps und Hinweise herausziehen. Und wenn du jetzt jemand etwas mit auf den Weg geben möchtest, der sich vielleicht, der ein Teamlead ist oder ist vielleicht in eine Head-of, was auch immer Rolle sich bewegen möchte, wie kann man jetzt die Softpower oder auch das Designwertmodell nutzen, um Um mal damit anzufangen, dieses Narrativ und Storytelling von dem Mehrwert, den Design bringt, ins eigene Unternehmen zu tragen. Also was wäre da so dein Tipp? Wie fange ich das an, wenn ich jetzt genau das Ziel habe, halt deutlicher zu machen, meinen eigenen Stakeholdern gegenüber im Unternehmen, dass ich und mein Team halt einen wichtigen Mehrwert leisten. Was wäre da so ein erster praktischer Schritt, den ich da machen kann?
Ja, du hast ja vorhin auch so gefragt, ob man das Designwertmodell nutzen kann, darf und soll. Ja, unbedingt. Mhm. Also ich glaube, je mehr man das sozusagen auch nutzt das kann sich auch weiterentwickeln. Vielleicht finden dann andere DesignerInnen oder Führungskräfte nochmal auch andere Aspekte. Das wäre mir auch ein wichtiges Anliegen, sozusagen da auch im Austausch zu bleiben und all die Erkenntnisse, die wir an einzelnen Stellen sammeln, dass man sagt, okay, man kann es auch immer wieder zusammentragen, weil ich glaube, je mehr Leute mit solchen Methoden oder solchen Modellen auch arbeiten und mehr Erkenntnisse sammeln und die dann wieder zusammengeführt werden, glaube ich, desto mehr können wir auch von und miteinander lernen. Und was ja das Gute ist, jetzt zumindest in einem Interface-Design-Projekten oder in der Softwareentwicklung sind ja die Retrospektiven, würde ich sagen, schon so gang und gäbe, dass man eigentlich wirklich mal sagt, okay, wir machen eine Retro, wir lassen das nicht unter den Tisch fallen. Das ist ja schon manchmal, dann hetzt man relativ schnell ins nächste Projekt und dann vergisst man das. Sondern dass man sagt, nee, man macht auf jeden Fall immer diese Retrospektiven und guckt halt, dass man, wenn man sagt, man kann das auf das Designwertmodell auch mappen, dass man das wirklich, ich glaube, immer wichtig, auch dieses Festhalten ist wichtig, dass man das wirklich immer wieder auch mal reinsortiert und dann sukzessive auch, sag ich mal, Botschafter für genau diese Themen auch in einzelnen Unternehmen auch ist, wenn man merkt, okay, da gibt's ein anderes Projektteam, man geht auf das andere Projektteam drauf zu und sagt, wir haben da einfach einen total guten Wert geschaffen. Wenn ihr Fragen habt, kommt auf uns zu oder wenn ich euch da unterstützen kann, sprich mich gerne an. Also, dass man so ein bisschen ein bisschen auch so subversiv diese Botschafterrolle guckt, wo gibt's da Fragestellungen, wo gibt's da vielleicht Löcher, wo kann ich mich reinsneaken? Das bedarf halt auch immer so ein bisschen Fingerspitzengefühl und bei einem nächsten Projekt sich die gleiche Matrix wieder nochmal hervorholen und zu sagen, okay, können wir da eigentlich einen Haken dran machen oder das ist genau das Gleiche, das haben wir wieder identifiziert. Oder dann im nächsten Schritt könnte man auch sagen, Aspekte, die wir da herauskristallisiert haben als Softpower, das ist schon auch als Ziel zu benennen in so einem nächsten Projekt. Und so ist zumindest meine Hoffnung, dass ich das einfach sukzessive in einem Unternehmen oder in den verschiedenen Projektteams ja auch verfestigt. Auf jeden Fall ist es eher auch sagen, dranbleiben, weitermachen. Das ist eher ein Marathon. Das wird man nicht im nächsten Projekt sofort sagen, oh, jetzt hat sich das alles total gut ergeben und jetzt machen wir einen Haken dran und jetzt legen wir das Designwertmodell beiseite. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall ein langfristiges Konzept und ich glaube immer wieder der Austausch auch in der Design-Community ein wichtiger Moment und darüber wiederum dann auch zu reden.
Mhm. Ja, und damit verweise ich gerne auf die Shownotes. Also wir werden einen Link zu dem Bitkom-Jahrbuch definitiv in die Shownotes packen und LinkedIn, dein LinkedIn-Profil. Und ich denke, da bist du auch gern bereit, dann noch weitere Fragen oder Anregungen zu beantworten. Ja, und insofern, ja, auch das ist ein super Angebot, mit dem Designwertmodell zu arbeiten. Und ja, hast du noch zum Schluss ein Schlusswort oder einen heißen Tipp, den du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, dass wir durch das Modell, glaube ich, einfach auch gute Narrative, auch starke Narrative schaffen können. Und ich glaube auch den Wert von Design, das braucht einfach diese starken Narrative, die wir, sage ich mal, in die Welt auch rausbringen, die wir sichtbar machen. Und ja, ich glaube, da schaffen wir schon einiges, wenn wir da dranbleiben.
Sehr gut. Finde ich auch eine Motivation für mich, den Podcast immer weiterzuführen und mich mit interessanten Menschen wie dir zu unterhalten. Also Claudia, vielen Dank für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einsichten.
Ja, sehr gerne. Und ja, ich Hab mich auch total gefreut. Es war ein gutes Gespräch, war vor allem auch viele gute Vorfragen, die für mich ja auch immer nochmal wichtig sind, immer wieder zu reflektieren und immer wieder so zu gucken, wo kann man einen Schritt weitergehen. Danke
Ja,
dir.
sehr schön. Dann vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr dabei wart, und wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback. Vielen Dank, bis dann, tschüss.